Hallo, da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich habe mir wieder eine wundervolle Person vors Mikrofon geholt. Sie gilt als eine der Personen, die in Österreich das Berufsbild der Influencerin, des Content Creators absolut mitgestaltet haben. Sie war vielleicht sogar die erste, wo man sagen hat können, das ist tatsächlich ein Beruf. Die Rede ist von Lisa Marie Schiffner. Sie ist in Oberösterreich in Wels geboren, lebt jetzt in der Steiermark schon sehr lange und ist eine absolute Social-Media-Persönlichkeit. Sie ist auf Instagram, YouTube und auch TikTok bekannt, wenn nicht berühmt. Und das hat sie schon ganz, ganz bald begonnen, nämlich im zarten Alter von 12 Jahren hat sie ihr erstes Instagram-Posting gemacht. Heute ist sie 23 Jahre jung und gleichzeitig, wie sie selber sagt, alt, nämlich alt in ihrem Business. Sie war bei den OÖN Digital Days zu Gast und da habe ich sie mir geschnappt und vors Mikrofon geholt. Und wir haben über ganz viele Dinge gesprochen. Zum einen natürlich hat sie erzählt, wie sie überhaupt zu Social Media gekommen ist, in einer Zeit, wo das absolut noch kein Berufswunsch war oder überhaupt noch kein Berufsbild war. Wann sie gemerkt hat, dass das nicht nur ein Hobby ist, sondern ein echtes Business. Wie sie in der Zeit vor allem am Anfang mit extremem Mobbing umgegangen ist und sie wirft einen Blick für uns auf die Influencer-Branche, wie sie sich entwickelt hat, wie es hier mittlerweile zugeht und auch wie ihre Zukunftsvision in dem Thema ist. Außerdem erzählt sie, wie es ihr geht als Start-up-Gründerin, wo sie in der Technologiebranche jetzt mitmischt. Freut euch jetzt mit mir auf Club der Cleveren X, Lisa Marie Schiffner. Und ich freue mich, dass sie jetzt vor mir sitzt. Herzlich willkommen, Lisa Marie Schiffner.
Hey.
Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne, gerne.
Jetzt ist der Beruf des Content Creators, der Influencer ja noch gar nicht so alt und du giltst ja als eine der ersten war, die im deutschsprachigen Raum auch wirklich diesen Job gemacht hat. Und ich schaue ja in meinem Podcast immer am Anfang ganz gern zurück, um ein bisschen zu ergründen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und jetzt bist du erst 23, also der Rückblick ist noch nicht so lang, aber dennoch, was ist denn bei dir früher im Freundebuch, im Stammbuch gestanden unter der Rubrik, was ich einmal werden möchte?
Ich glaube, der absolute Klassiker, Tierärztin. Ich würde einfach nur umfallen, wenn ich überhaupt Blut sehen würde. So, dementsprechend habe ich sehr schnell man kennt's ja, man wird in der Schule immer alle paar Wochen oder gefühlt jeden Monat mal gefragt, so ja, was will man denn werden? Und eigentlich weiß man es einfach oft noch nicht. Man muss sich einfach ein bisschen ausprobieren, schauen so, okay, was liegt mir eigentlich, wo sind meine Stärken? Und ich habe dann sehr schnell in der Jugend schon gemerkt, mir liegt halt dieser Kreativpart, ich bin sehr kreativ, mir fallen immer Ideen ein, gerade auch in den Klassen auch, dass mir dann zu Projekten Ideen eingefallen sind, die keiner so an den Tisch gebracht hat. Und das hat mir dann immer wieder so einen kleinen Hinweis gegeben. Ich habe es auch zwischendurch mal ignoriert, weil es ist ja typisch so, man sagt ja in der Kreativbranche, kommst du dann nicht so weit und
verdient nichts.
Genau, oder? Mhm. Und natürlich macht man sich natürlich auch als junger Mensch Gedanken dann drüber. Und habe aber dann immer schon vom Elternhaus aus auch gesagt bekommen, so Lisa Marie, du kannst alles machen. Also es ist ganz egal, was du dann machst. Hauptsache, du machst das kontinuierlich und das in einem gewissen Rahmen, ne? Also das, was dir halt Spaß macht. Und dann, dann habe ich die Fotografie entdeckt, eigentlich damals schon viel früher. Mit einer Freundin habe ich angefangen, so kleine Fotoshootings zu machen. Und das haben wir mit so einer alten Kamera von ihrem Papa gemacht, kann ich mich erinnern. Und dann haben wir daraus Fotobücher gemacht. Ich weiß nicht warum. Also es war einfach lustig. Ich wüsste gerne, wo diese Fotobücher sind, weil das ist wirklich eigentlich super lustig, wahrscheinlich hat sie irgendwie noch, keine Ahnung. Aber genau, und mit diese Person hat mich dann letztendlich auch dazu gebracht, das runterzuladen, also Instagram, weil ich ja gar keinen Berührungspunkt damit hatte. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Social Media, also meine Eltern waren da schon so ein bisschen auch dahinter, dass ich da jetzt nicht irgendwas einfach runterladen kann. Ich hatte so ein altes Xperia, kann ich mich erinnern, wo du im Endeffekt nur anrufen konntest und das halt nach der Schule. Und das fand ich auch voll in Ordnung. Gerade jetzt rückblickend war meine meiste Zeit, meiner Jugend, war ich halt einfach draußen. Ich war in der Natur, so typisch Kind vom Land halt.
Aber auch gut, und ich darf dich beruhigen, also noch ist noch keiner hier gesessen und ist das geworden, was tatsächlich im Freundebuch gestanden ist. Aber es zeigt so ein bisschen, ja, was sind denn so irgendwie die Wünsche gewesen? Und eben diesen Beruf, den du jetzt hast, den hat's ja auch nicht gegeben. Das hat sich ja erst entwickelt. Wann hast du festgestellt, das ist eigentlich jetzt nicht nur Hobby und Spaß an der Kreativität, sondern da lässt sich tatsächlich ein Beruf draus machen. Das ist ein Job, womit ich auch echt Geld verdienen kann.
Also die ersten Jahre war es ja so, dass es erstmal keine Firmen gab, die überhaupt da in dem Bereich aktiv geworden sind. Dementsprechend hat man ja auch nichts verdient im Endeffekt. Und dann war es eigentlich so, dass ich zum Spaß angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen, Q&As zu machen, verschiedenste Ansichten zu teilen. Und eigentlich am Anfang habe ich es gar nicht so hundertprozentig ernst genommen und ich glaube, das war auch genau das, was ich gebraucht habe. Gerade wenn ich Neues anfange, das brauche ich heute noch, dass ich so ein bisschen so einen View drauf habe, so ein bisschen größer zu denken, aber trotzdem nicht sich ganz bewusst sein, wie ernst das Ganze ist. Ja, also das hilft mir manchmal auch, mich selber nicht allzu ernst zu nehmen, und dadurch kann ich Träume so viel krasser visualisieren, habe ich das Gefühl, weil die eigenen Grenzen, ne, die setzt man sich ja irgendwo selber, ne? Und wenn man halt dann denkt, so ja, schauen wir halt mal, und du weißt ja selber, im Kopf hast du so, ja, ich krieg das schon hin. Aber ich zum Beispiel rede auch oft gar nicht darüber, was ich gerne umsetzen will und so weiter. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema, wo kam dann dieser Punkt? Ich glaube, der Punkt kam genau, wenn das so ein bisschen umgeswitcht ist, dass ich gemerkt habe, es ist doch ernster. Ich muss das doch ein bisschen ernster nehmen. Ich habe da schon relativ viel Verantwortung plötzlich bekommen. Und bei mir war es aber nicht so, dass ich von einem auf den anderen Tag plötzlich so viele tausende Menschen hatte, die mir da gefolgt sind, sondern es hat sich halt wirklich jetzt über 11 Jahre aufgebaut. Und genauso hat das auch mit dem Business angefangen im Endeffekt, wenn man jetzt diesen Business-Aspekt dahinter sieht, dass im Endeffekt die ersten Jahre ist da nicht viel passiert, businesstechnisch, und das war auch überhaupt nicht in meinem Sinne. Ich meine, ich war 12 Jahre alt. Da haben mich halt auch trotzdem noch andere Sachen interessiert, auch wenn mich schon dieser Aspekt, ich möchte gerne in die Selbstständigkeit gehen, schon sehr interessiert hat. Aber es war halt immer nur so, ja, so ein bisschen für mich visualisiert, aber noch nicht
irgendwann ausgesprochen. Mal dann, ja. Wenn ich mal groß bin, so ungefähr.
Ja, sozusagen. Wobei ich halt immer ältere Freunde hatte, die halt schon im Berufsleben waren, und dementsprechend war es für mich so, okay. Also ihr macht das halt beruflich. Spannend. So.
Ja. Kannst du dich eigentlich an deinen ersten Kunden noch erinnern?
Ja, tatsächlich. Das war, glaube ich, ein Haul. Oder war es eine Uhr? Ich bin mir nicht sicher. Aber es sind immer noch Kunden, mit denen ich heute arbeite. Ja.
Also wirklich langjährige Partnerschaften.
Ja, und dementsprechend ist es schon lustig. Also ich habe halt damals mit den CEOs noch geschrieben, und dann hat man im Endeffekt wirklich die alten E-Mails kann man ausgraben, wo die selber halt noch ihren Kundenservice gemacht haben. Und genau das, an das muss man sich auch immer wieder zurückerinnern. Die haben halt jetzt ganz tolle Teams, und aber daran erkennt man ja auch, dass etwas Zeit braucht und Kontinuität, die im Endeffekt stattfinden muss, damit überhaupt so ein Unternehmen so entsteht. Und das ist schon auch cool zu sehen, auch von der anderen Perspektive. Also nicht nur Kunden kommen auf mich zu, sondern auch, wie wachsen diese Kunden, mit denen ich am Anfang gearbeitet habe. Und das finde ich auch spannend. Das finde ich heute spannend. Damals war das natürlich noch nicht so interessant.
War es halt cool, wenn man mal wirklich einen Kunden hatte,
ja,
oder?
Ich dachte mir so, mega. Ja, cool, Taschengeld.
Ja, voll. Dabei, und das hast du auch gestern bei den Digital Days im Panel erzählt, ist es ja nicht nur einfach gewesen am Anfang, wie du gestartet hast. Du warst auch mit Mobbing konfrontiert. Es war so ein Fremdkörper irgendwie, dass jemand Fotos, Videos hochlädt und sich da auch irgendwie darstellt. Magst du uns mal kurz erzählen, wie ist es dir da ergangen? Was war so deine Erfahrung damals?
Also im Endeffekt ist das Ganze so abgelaufen. Ich habe Instagram schon angefangen gehabt. Da war dann für die ersten Monate noch gar nichts. Also ich habe natürlich jetzt das nicht groß herumposaunt, dass ich das jetzt machen will, aber habe es halt schon durchgezogen. Also es war halt schon, ich habe schon meine Posts hochgeladen und meine Fotos und so weiter. Aber dann kam der Punkt, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt muss ich mit YouTube anfangen. Und ich glaube, das war dann so der Knackpunkt, weil ich bin halt dann sehr relativ schnell für diesen Zeitpunkt. Also man muss sich das so vorstellen, früher ist man halt viel schneller auf einer Explore-Page gewesen. Es gab viel weniger Nutzer, gerade auch in Österreich eigentlich gefühlt niemanden, der wirklich auch auf diesen, ne, es gibt ja österreichische For You, deutsche und so weiter. Und dementsprechend bin ich da halt relativ gut angezeigt geworden, weil ich tatsächlich ja schon auf Instagram ein paar Leute hatte. Also ich glaube, da war ich so bei 6.000 bis 7.000 Abonnenten oder so. Und dann ist das halt in der Zeit wieder gewachsen. Und als ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen hatte, ich 20.000 Abonnenten. Und dann ist aber es passiert, dass ich so schnell auf YouTube gewachsen bin. Also innerhalb von einem Tag hatte ich da auch 10.000 Abonnenten. Und dann wurde mir halt das erste sozusagen vorgeworfen, ich hätte mir diese Leute gekauft. Und das war so dieses erste Argument eigentlich, wo ich dann gesagt habe, also damals, ich weiß nicht mal, ob man damals das überhaupt schon konnte. Also wenn dann.
Aber die Leute werden gleich sehr kreativ, wenn, ja, wenn man, so, wenn was suspekt ist, wenn man sich denkt, na, gut, na,
ich fand
das kann
ja,
der gar nicht stimmen.
Ich fand das ja auch crazy, dass plötzlich so viele Leute auf dieses Video gekommen sind. Das war ein Vorstellungsvideo, da habe ich mich hingesetzt, habe erzählt, wer ich bin und was ich hier mache. Und am Ende habe ich noch gesagt, so, und wenn jemand das blöd findet, was ich mache, dann ist mir eigentlich relativ egal. Das habe ich dann halt. Ja, im Nachhinein, ne, kann man sich auch besser ausdrücken, aber...
Ja, aber Selbstbewusstsein war zumindest da,
aber es
ja.
war zumindest in einem gewissen Grad da und ja, habe ich auch im Endeffekt durchs, wie gesagt, durchs Elternhaus, dass, dass das schon sehr praktiziert wurde, dass Selbstliebe halt super wichtig ist. Aber wie es dann dazu gekommen ist eigentlich wirklich dieser Punkt, dass ich dann in die Schule am nächsten Tag gegangen bin nach dem Upload von dem YouTube-Video und es war alles anders. Also es war wirklich von den einen auf den anderen Tag. Ich hatte zuerst eine Gruppe aus 12 Mädels und am nächsten Tag wollte niemand mehr mit mir befreundet sein. Und dann hat sich eigentlich erst so in der ersten Woche daraus diese Dynamik erst gebildet, was ja typisch bei Mobbing ist, dass einer anfängt und die meisten eigentlich nur Mitläufer sind. Und es gab eigentlich nie wirklich so richtige Gründe. Also selbst wenn du die Leute konfrontiert hast damit, also ich war am Anfang ja auch relativ selbstbewusst dann noch, dass ich gesagt habe, ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Also vorgestern hast du noch gesagt, du findest es super cool, dass ich das machen will. Ich glaube, das war dann tatsächlich einfach das, dass diese Gruppendynamik so überhand genommen hat, dass gerade in dem Alter, also ich glaube, es ist ganz egal welches Alter, der Mobbing findet auch am Arbeitsplatz statt, dementsprechend, aber in dem Fall war es halt, glaube ich, schon so, dass halt viele sich dachten, ach, das wäre irgendwie auch cool zu machen. Also das glaube ich schon. Und einerseits, es gab es halt nicht. Und immer, wenn es etwas nicht gibt, dann ist es ja der Klassiker, ja, was machst du da genau? Und so ein bisschen judgy auch tatsächlich. Und das hat sich aber leider einfach auch aufgrund meiner Reaktion wahrscheinlich letztendlich so ein bisschen dann aufgebauscht. Also das ist wirklich jede Woche schlimmer geworden. Und ich habe dann zwar weitergemacht, also ich habe meine Fotos weiter hochgeladen, ich habe meine Videos weiter hochgeladen, aber es hat mich natürlich schon in eine Situation gebracht, wo ich mir dachte, ja, so schön ist das jetzt auch nicht. Also jetzt habe ich eigentlich keine Freunde mehr und jeder, also egal wo ich bin, irgendjemand äfft mich nach. Und also so hat's angefangen und dann ist es halt immer extremer geworden. Es hat sich ja dann, wie gesagt, 3 Jahre lang gezogen, dadurch, dass wir auch in meiner Gegend, ich sag, ich bin in einem kleinen Ort da gewesen, da gab es halt keine zweite Schule, wo ich jetzt schnell hinwechseln kann, weil selbst wenn ich da hingewechselt hätte, die hätten mich auch dann schon so gehänselt wahrscheinlich. Also es hätte keinen Unterschied gemacht.
Also durchaus eine schwierige Zeit, aber du hast dich eben nicht aufhalten lassen.
Ja.
Wieso hast du nicht einfach den Hut draufgeworfen, wie man so schön sagt, und gesagt, okay, offenbar schwierig und es macht ja auch was mit einem mental und für die Psyche unglaublich hart, gerade als junges Mädchen. Warum hast du nicht gesagt, wurscht, ich lasse es einfach?
Also ich glaube, das war so ein halbes Jahr, wo ich das dann gemacht habe. Und ich habe halt gemerkt, so wenn ich das mache, dass ich halt Spaß empfinde. Und dann dachte ich mir so, krass, ich habe halt wirklich was gefunden, wo ich Spaß habe. Und das ist ja eigentlich der Best Case, wenn du das findest, was dir Spaß macht. Das haben ja super viele nicht. Und das ist ja genau das, was ich dann dachte, oh, das ist ja eigentlich was mir ein Signal geben sollte, da anzusetzen. Und ich habe immer schon, wie gesagt, durch die Mama, durch den Papa und so weiter halt auch immer dieses mitbekommen, so mach das, was dich glücklich macht und am Ende musst du ja dieses Leben leben. Also das denkt man vielleicht in dem Moment noch nicht so krass, aber mit der Zeit kam dann dieser Gedanke, aber in 10 Jahren entweder sehe ich diese Leute nie wieder oder und dann kann ich vielleicht schon ganz woanders sein und habe im Endeffekt mir was aufgebaut in einer Zeit, wo ich halt super jung war und kann dann, und das ist heute tatsächlich so, ich kann durch diese Themen, die ich mir aufgebaut habe, einfach ein ganz anderes Leben führen. Und das hat mich einfach so krass angespornt, also von dem Punkt so, ich wollte tatsächlich meine Zeit dann nicht mehr leben, also ich bin da ganz ehrlich, habe dann das Gespräch mit der Mama gesucht und mit dem Papa auch und habe mich da auch dann geöffnet, dass ich keinen Sinn mehr in meinem Leben sehe, weil mich jeder nicht mag und dieses typische, wenn du dich nicht erwünscht fühlst, ne, also. Und durch die Familie habe ich dann bin ich richtig aufgefangen worden und habe durch dieses mich öffnen, ich glaube, das wäre auch was ich immer jedem empfehlen würde, egal welche Situation, dass man mit Leuten trotzdem drüber spricht, selbst wenn es dir keine direkte Lösung bringt, ist es trotzdem so, dass es was verändert, wenn du Dinge aussprichst. Genau, dann habe ich das ausgesprochen und im Endeffekt saß ich dann mit Mama da, diese klassische Situation, wir sitzen am Bett, gegenüber ist ein Spiegel, ich heule natürlich total und die Mama sagt dann, naja, jetzt hast du das angefangen und du willst doch jetzt nicht wirklich aufhören, nur weil 10 Leute sagen, also es waren dann doch ein bisschen mehr, aber weil die jetzt alle sagen, so, die finden das nicht toll. Und am Anfang ist eine Idee immer schlecht, bis sie dann erfolgreich ist und damit sie von anderen angesehen wird, aber du machst das ja für dich, weil es dich happy macht und du siehst diese Leute irgendwann nie wieder. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, der Talk war viel deeper letztendlich, ne? Also es ist sehr schwierig jetzt zusammenzufassen. Aber ab dem Tag habe ich mir gedacht, passt, jede Beleidigung ist für mich eine Motivation. Und so schwer es auch war, ich bin teilweise auch aus dem Unterricht raus. Wie gesagt, Lehrer haben mich gemobbt, ich wurde in WhatsApp-Gruppen gemobbt, da wurde ich dann hinzugefügt, dann habe ich das alles mitlesen müssen. Dann in den Klassen, keiner wollte neben mir sitzen, bei den Touren, dieses typische, du wirst überall ausgeschlossen, in jedem Punkt. Bei Reisen wurde ich dann einfach irgendwo stehen gelassen, weil keiner mich in der Gruppe haben wollte. Dann stand ich in Disneyland ganz alleine, so. Das sind so verschiedenste Punkte gewesen, die waren schon sehr einschneidend und die haben auch tatsächlich super viel Traumas hinterlassen. Also da muss ich heute dran arbeiten. Das sind so Sachen wie zum Beispiel so Public Speeches und solche Geschichten. Und deswegen, das ist gerade was ich gerade angehe, dass ich halt einfach versuche, mich da komplett aus meiner Zone zu bewegen, weil dieses Thema, dass Menschen einen judgen für Dinge in unserer Gesellschaft schon sehr verankert ist. Gerade auch wenn es was ist, was nicht auf dem eigenen Teller liegt, beziehungsweise über diesen Tellerrand hinaus auch ein bisschen zu schauen, weil es gibt auch Sachen, die weiß ich nicht von jemandem anderen, also von einem Beruf. Und ich finde es aber eher spannend, wenn man so ein bisschen curious ist, so was steckt eigentlich dahinter, statt dass man immer gleich sagt, so ja, ist eh nichts Gescheites.
Das liegt ein bisschen in uns drinnen, oder? Dass was man kennt, ist okay, was man nicht kennt, suspekt. Schade. Und dann ist es halt die eigene Entscheidung, wie reagiere ich drauf.
Ich glaube halt, Unternehmer ist Unternehmer und super viele Leute könnten auch voneinander lernen und auch profitieren, wenn man dieses Denken so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, das ist nicht zu spät, dieses zu entwickeln, aber man wird halt immer wieder in diesen Sog so reingezogen, irgendwas Neues. Oh, nein, gar nicht, auf gar keinen Fall so. Gar kein Risiko.
Genau. Komfortzone eben. Jetzt hast du eben so viel erlebt und es ist eben sehr einschneidend und danke auch, dass du es teilst natürlich mit uns und mit allen Hörerinnen und Hörern. Würdest du sagen, und jetzt bist du 23, du wirkst sehr reif, du baust gerade dein Traumhaus, also du hast schon sehr, sehr viel erreicht, was andere vielleicht mit 30, 40 noch nicht erreicht haben. Würdest du sagen, du hast ein Stück deiner Kindheit auch ein bisschen übersprungen durch das, was du erlebt hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es nicht vermisst, was ich übersprungen habe. Und zwar diese Zeit, wo jeder Party macht und Endeffekt anfängt dann, die einen fangen an zu rauchen, die anderen nehmen irgendwelche Drogen. Dementsprechend bin ich eigentlich da relativ gut davon gekommen, sagen wir mal so. Ich hatte keine.
Sind die Eltern dann auch dankbar?
Nein, ich hatte keine Gruppe, ich hatte keinen Gruppenzwang. Mhm. Ich habe mir selber meine Meinung bilden können und war nicht abhängig davon, ob XY aus der Freundesgruppe genau gleich denkt. Das ist schon ein großer Einfluss, was wir alle doch, glaube ich, so ein bisschen runterspielen oft, wie krass es ist, wenn du Leute im Umfeld hast, die die ganz, also ich will nicht sagen ganz anders denken, aber zumindest nicht diesen diesen Drive haben, auch selber irgendwas aus ihrem Leben zu machen. Und deswegen habe ich mir dann eher Leute halt gesucht, von denen ich erstens lernen kann. Das waren meistens tatsächlich dann schon ein bisschen ältere Leute. Also das kann auch sein, dass 10 Jahre Unterschied oder 5 Jahre Unterschied, wo ich dann einfach Konversationen entdeckt habe, die mich einfach fasziniert. Und ich habe viele Fragen gestellt und das war auch genau in der Zeit wichtig. Und ob ich es übersprungen habe, ich würde sagen, gewisse Sachen, wie jetzt zum Beispiel dieses typische eben, wie ich gerade gesagt habe, feiern gehen, einfach nur chillen, nicht wissen, was man machen will und so weiter, weil ich wusste, was ich machen will. Ich wusste die ganze Zeit, was ich machen will und ich glaube, ich habe heute viel mehr Vorteile als Nachteile dann in dieser Zeit gehabt. Klar, ich habe das völlig durchgezogen und ich hatte da jetzt auch ich würde jetzt sagen, das ist ja immer genau das, was beim Creator-Sein immer so das Thema ist. Freizeit hast du je nachdem, wie du dir es selber einteilst. Und ich würde sagen, am Anfang wusste ich nicht, wie ich mir das einteile, weil es hat so viel Spaß gemacht, dass ich halt gar nicht gesehen habe, was ist jetzt die Arbeit und was ist die Arbeit nicht. Und wie gesagt, am Anfang war es ja eben nicht wirklich dieser Business-Aspekt. Deswegen, ich habe einfach mal gedreht. Und irgendwann, dadurch, dass auch die Plattformen sich verändert haben, gerade die Algorithmen und auch, wie du hochladen musst, war es halt auch tatsächlich so, dass wirklich da so eine ganz andere Kontinuität reingekommen ist. Also nicht nur einmal die Woche posten, wie das am ersten Tag, wo ich Instagram
ganz anfangs,
hatte,
ja.
so war, sondern es war plötzlich jeden Tag. Und dann 2016 kamen die Stories dazu. Dann habe ich da angefangen, jeden Tag Stories zu machen. Eigentlich nie mehr aufgehört. Ich meine, 2016 ist jetzt schon relativ lang her. Und im Endeffekt habe ich da mit anderen 2 Creatorinnen im deutschen Raum, wir haben damit angefangen. Also keiner hat Stories gemacht, wo er seinen Alltag filmt. Das Einzige, was es gab auf YouTube, amerikanische YouTuber, die im Endeffekt ihren Tag gefilmt haben, wir haben im Endeffekt angefangen, den ganzen deutschen Markt aufzumischen damit. Und das macht mich schon ein bisschen stolz, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon irgendwie cool. Wir waren da ein paar Leute, die ich auf einer Hand abzählen kann, die im Endeffekt Vorreiter für viele Dinge waren auf Social Media. Also dass es eben diese ganzen Storylines gibt und alles Mögliche, was da dazwischen ist und verschiedene Gestaltungsarten, Art und Weisen, gerade in den Stories und so weiter. Und ich finde halt, ich kann halt jetzt so viel mehr mit dem machen, was ich mir da aufgebaut habe, weil damals konnte ich das gar nicht so richtig, vielleicht war es auch gut so. Ne?
Dann dass hat du nicht man, wusstest, worauf du dich einlässt und was da
ja,
kommen könnte.
Ja, ich glaube, wenn man immer weiß, was passiert und welche Sachen man durchmachen muss, ne, es ist ja nicht immer nur lustig dann. Mhm. Also gerade auch keiner, der richtiger Unternehmer ist, der im Endeffekt ein Business führt und dann auch irgendwie irgendwann Verantwortung bekommt, der weiß, da ist einfach Verantwortung da. Und die hatte ich schon sehr, sehr früh. Und ich glaube, man struggelt zwischendurch auch mal, aber ich habe mich gar nicht so drauf fokussiert, was nicht läuft, sondern ich habe einfach geschaut, was für mich funktioniert und bin dem halt mehr gefolgt. Und das fand ich, als ich jünger war, ich finde, sobald man ein bisschen älter wird und ich bin ja doch noch relativ jung, aber trotzdem fühle ich mich in meinem Business relativ alt, weil ich trotzdem so früh angefangen habe. Ich glaube, mir ist nichts verloren gegangen. Ich habe nichts vermisst, sagen wir es mal so. Im Nachhinein natürlich hätte man auch teilweise mehr seine Freizeit auch nutzen können. Es hat aber letztendlich alles, was ich dann auch in dieses Projekt meines Lebens sozusagen rein investiert habe, war es dann letztendlich wert, heute an dem Punkt zu sein. Also ich würde alles wieder durchmachen, sagen wir es mal so. Auch wenn es viele Dinge gibt, die ich mir auch ersparen hätte können, aber das ist halt immer so, ne?
Das ist part of the game, part of life, oder?
Ja,
wir irgendwie alle davon ein Lied singen. Es hat ja eine Zeit gegeben, wie es dann so geheißen hat, es gibt eben die Influencer, wo dann alle, für die das neu war, gesagt haben, naja Gott, was machen die schon? Ja, die machen so ein bisschen Video, ein bisschen Foto und zeigen sich selbst ein bisschen her, Selbstdarsteller und so weiter. Diese Schlagworte sind gefallen. Ich glaube, dass wir über das ein bisschen hinweg sind mittlerweile. Ich hoffe, dass es so ist, weil, und das merkt man auch, wenn man dir zuhört, das ist eben nicht so ein bisschen Fotos machen, sondern das ist echt knallharter Job. Das hat sich wahrscheinlich auch mit diesem Angebot an Plattformen, an Möglichkeiten nur mehr potenziert, weil eben man dem Algorithmus auch ein bisschen hinterherhechelt, ja, dass man sagt, okay, und Stories und das noch und YouTube-Videos und hin und her. Es ist ein echter, anstrengender Job. Ist es so?
Ich glaube, was unser Problem ist im Grundsatz, ist, dass wir anfangen, irgendwelche Jobs zu vergleichen, von denen wir keine Ahnung haben. Dass du meinen Job nicht mit einem Arzt vergleichen kannst, ist ja klar so. Dass wir die Ärzte brauchen, ist keine Frage, aber das ist immer dieselbe Debatte. Also es ist immer dieses, aber mein Job ist so wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft. Und dann denke ich mir so, ja, absolut. Und das spreche ich dir auch ja gar nicht ab. Also das spricht mein Job dir auch nicht ab. Aber das ist ja wie, wenn du zu einem Fotografen sagen würdest, ja, ist ja nur die Kamera, ne? Also genauso beleidigend ist das eigentlich fast, wenn dir jemand sagt, dass du hast keinen Job so. Mhm. Und ich glaube, ein Job ist ein Job, sobald du Leuten einen Job geben kannst. Und dieser Bereich gibt gerade aktuell oder die letzten Jahre schon so viele Jobs wie, also jede Firma sucht Social Media Leute. Jede ist eine einzelne Stelle, die so wichtig ist. Manager, Influencer Marketing. Das ist alles existiert ja nur, weil es einen Creator gibt. Influencer Marketing würde es ja sonst ja gar nicht geben eigentlich. Und viele Firmen sind dadurch überhaupt groß geworden. Dementsprechend ist das halt auch aus der Wirtschaftssicht schon ein Teil, der nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist für mich immer so dieses, ich verstehe diesen Aspekt, wenn man überhaupt gar keinen Bezug hat, dass man überhaupt nicht verstehen kann, was steckt eigentlich dahinter. Und am Ende ist es halt eben, es gibt Leute, die haben es ein bisschen leichter mit dem Content, wenn sie sagen, gut, ich kann einfach mal, ich nehme das Handy, sprich ganz kurz in die Kamera und das ist mein Post für heute. Aber es gibt dann halt auch Leute, wie zum Beispiel, also ich in dem Fall, ich drehe an einem Video fast eine Woche, dann ist dann noch der Schnitt dazu, Fotos, ich mache alles mit dem Stativ, also ich habe da kein Team hinter mir stehen, sondern ich mache halt alles gern selber, weil ich halt total bei meiner Personal Brand, bei der Firma sehe ich es ein bisschen anders, aber bei der Personal Brand ist es halt tatsächlich so, dass ich bin der kreative Kopf im Endeffekt und das ist auch das, was mir Spaß macht. Ich lerne jedes Jahr was dazu, wie man was schneidet und im Endeffekt, weil auch immer alle fragen, ja, was machst du denn, wenn es den Bereich nicht mehr gibt? Ich kann Videos schneiden, ich kann Marketing, ich kann PR, ich kann eigentlich alles, was du brauchst im Unternehmen. Und das ist halt so spannend, weil ich durch diese Praxis so viel gelernt habe. Ich bin auch sehr wissbegierig. Ich glaube, das ist nochmal so ein Zusatzpunkt, der super wichtig ist, weil es gibt natürlich bestimmt auch Menschen, die vielleicht dann gar nicht so die Interesse in erster Linie haben, dazu zu lernen. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich glaube, jeder muss sich das selber zurechtlegen. Ich habe gestern eben das Beispiel auch, ein Beispiel gebracht, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Der Creator-Job ist im Endeffekt, liegt genauso wie bei jedem Selbstständigen in deiner eigenen Hand. Wie viel verdienst du? Wie erfolgreich bist du am Ende des Tages? Und es ist auch ein bisschen selber definiert, ne? Was ist denn erfolgreich für dich
absolut,
selbst?
Absolut, absolut.
Am Ende des Tages kann das für jemand anderen irgendwelche Abonnentenzahlen sein und für den anderen ist es einfach das Fulfillment, dass er gern aufsteht am Morgen und seine Videos dreht. Es ist ja letztendlich völlig egal, aber im Endeffekt könnte ich wahrscheinlich 20 Leute beschäftigen für die Tasks, die ich jeden Tag mache und ich habe einfach für mich bei der Personal Brand entschieden, dass ich das nicht auslagern will, weil da einfach Sachen sind, die mache ich einfach gern und solange ich sie gerne mache, dann mache ich sie halt selber. Aber wenn es halt irgendwann beispielsweise mal mit einem Kind oder so, da würde ich dann vielleicht wahrscheinlich das so ein bisschen anfangen auszulagern, einfach damit ich ein bisschen Hilfe annehme und auch Zeit für die anderen und wichtigen Dinge im Leben habe.
Es ist auch eine Entwicklung, die man dann mal durchmacht, dass man halt irgendwann sagt, okay, es ist vielleicht auch mal anders. Und so wie du sagst, also man erzeugt ja Wert und sobald es jemanden gibt, der diesen Wert erkennt,
ja,
ist es ja eine Berechtigung in sich. Ja, da kann Kritik kommen, so viel man will. Es gibt dir ja auch Recht, dass man sagt, okay, es ist halt für jemanden auch das Wert zu zahlen, ja. Also du kommerzialisierst ja auch deine Postings und das zu Recht. Und ich sage immer Angebot und Nachfrage. Mhm. Das passt ja auch.
Wobei auch, das ist auch so eine Misconception im Endeffekt, weil die Plattformen selber zahlen einem ja eigentlich nicht wirklich so, ne? Also Instagram beispielsweise, du ladest da eigentlich 90% Content for free hoch oder 95 fast. Mhm. Und diese 5-10%, die dann Werbung sind, das ist eigentlich on top einfach, damit ich das als Job machen kann. Das ist ja im Endeffekt die Bezahlung dafür, dass ich jeden Tag dann Video raushau oder ein Foto oder Stories oder Mehrwert. Ne? Inzwischen bei mir geht es auch nicht mehr nur um eben meinen Alltag zu zeigen, sondern auch, und weil wir eben da wieder beim Punkt sind, wo ist dann letztendlich dieser Hintergrund auch, es gibt auch Menschen, die machen da wahnsinnig viel, die geben jüngeren Leuten viel Mehrwert mit. Mhm. Und wenn ich Leute treffe, und genau das ist der Punkt, das, was ich am Anfang, ich wollte immer das werden, was ich mir selber gewünscht hätte anzugucken in der Zeit, wo ich so 12, 13 war. Und ich bin genau das geworden. Und genau das merke ich jetzt auch nochmal rückblickend, wenn ich Leute treffe. es gibt immer eine Sache, die sie mit mir verbinden, und es ist immer was, was ihnen geholfen hat. Und es spricht sehr für das, wie du deine Plattform nutzen kannst. Du kannst so viele Menschen erreichen und so viel Gutes auch damit tun. Man muss sehr bedacht damit umgehen, weil, wie gesagt, man wird auch schnell ausgenutzt für diese Dinge, dass man eben gutmütig ist und dass man eben vielleicht auch mal das Herz am rechten Fleck hat. Aber solange man sich da selber immer treu bleibt, glaube ich, gibt's da keinen falschen Weg. Und auch, ich sag mal so, am Ende des Tages werden dann viele haben ja gerade diesen Wunsch, dass sie auch in dieselbe Richtung gehen. Aber probier es einfach mal. Es ist halt nicht so einfach, so kontinuierlich, so aktiv zu sein, wie sich das jeder vorstellt. Vor allem aktuell, es gibt 100 Plattformen, du musst dir mal überlegen, überhaupt, wo will ich überhaupt sein? Wo baut sich dann auch was Nachhaltiges auf? Weil jeder denkt ja, du lädst ein Video hoch, aber die Leute sehen halt auch nicht, dass ich auch die 10.000 Abonnenten habe ich nicht in einem Monat erreicht, wie das heutzutage möglich ist, sondern in halt einem Jahr, so, weißt du? Und das ist, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Zeiträume sind, aber zumindestens, dass man sich es ein bisschen vorstellen kann. Es gibt Leute, die machen heute am Tag, keine Ahnung, plötzlich haben sie 100.000 Abonnenten, wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen können. Ich glaube, das ist viel gefährlicher, unabhängig von dem ganzen Thema, dass Menschen zu schnell eine gewisse Bekanntheit haben und eigentlich gar nicht sich darauf einstellen können, wie du mit dieser Verantwortung, die da auch kommt, in einem gewissen Maße, ne, Verantwortung liegt sowohl beim Nutzer als auch bei dir selber, also der den Content macht. Ja, also
dass man so reingeschmissen wird eigentlich,
ja,
und
genau,
dann eigentlich mit dem gar nicht so richtig umgehen kann.
Also
und
ich habe Leute,
war es ein Lernprozess, ja, und andere haben das vielleicht gar nicht,
genau,
weil es so schnell geht.
Ich bin da super schnell, also ich bin da reingewachsen, ich konnte einfach schauen, was mache ich nicht, ich konnte mich ein bisschen ausprobieren, sagen wir es mal so. Und dadurch habe ich heute ein relativ gutes Gefühl dafür, was mache ich und was mache ich eher nicht. Und viele steigen sich da vielleicht selber auch in Fettnäpfchen, ohne es überhaupt zu wollen, weil einfach das viel zu schnell teilweise heute geht. Und die Welt ist super schnell. Und ich glaube, wenn jemand das heutzutage machen will, dann muss er einfach auf dieses Nachhaltige setzen. Und selbst wenn es nur 500 Leute sind, man darf das einfach nicht unterschätzen. Also stell dir mal vor, 500 Leute schauen uns jetzt gerade zu. So, selbst das ist so viel. Und wenn man das immer vor Augen behält, dass jeder, also wie das ist, wenn die Leute sich in einem Raum befinden.
Genau, wären sie hier im Raum, dann wird es einem erst bewusst,
dann
oder?
Dann ist einem das schon bewusst, wie viel Verantwortung da auch liegt, ne?
Genau. Wenn wir auf die Branche generell blicken, jetzt gehst du wahnsinnig verantwortungsvoll mit deiner Rolle um. Aber es gibt nicht alle, die so denken wie du. Also da tut sich schon viel. Wenn du jetzt so ein bisschen auf diese Branche schaust, wie hat sich das auch in den vergangenen Jahren entwickelt, da sind ja doch unterschiedlichste Richtungen herausgekommen. Machst du dir da eher Sorgen um diese Branche oder sagst du, na, das wird gut?
Ich mache mir Sorgen aus dem Aspekt, dass Menschen, die anfangen und relativ schnell eben einen gewissen Grad erreichen an Bekanntheit, dass die halt nicht auf ihre Mental Health achten, also und auch nicht mehr wirklich nur für die Story und für die Storyline des Online-Lebens leben. Man muss, glaube ich, da selber einfach auch schauen, wo liegen Grenzen. Und wenn du keine Grenzen setzen kannst, kann ich es mir sehr schwer einfach für die Leute selber vorstellen. Also es ist ja dann auch schwer zu sagen, es geht dir gut, wenn es dir nicht gut geht. Und ich glaube, ich habe da relativ viele Unterhaltungen leider in genau die Richtung, wo im Endeffekt nach außen schaut es halt aus, wie wenn es der Person super gut geht, aber eigentlich ist das schon längst 23:30 so. Und das macht mich ein bisschen traurig, einfach auch aus meiner Branche heraus. Aber gleichzeitig gibt's auch wieder ganz viele junge Talente, die da rauskommen, wo ich mir halt auch denk, so vielleicht ist denen dieses Bewusstsein dann doch schon mitgegeben, ne? Also man darf nicht vergessen, über die letzten Jahre merkt man es ja auch, dass einfach diese Themen Fitness, dass dieses Wellbeing-Thema doch schon sehr gewachsen ist und man auch merkt, dass die Menschen viel genauer auf die Sachen achten. Was möchten sie essen? Also man merkt das schon auch. Ich merke das einfach auch durch den eigenen Content, wie Leute Fragen stellen. Daran merkt man eigentlich, in welche Richtung sich jetzt entwickelt. Und ich glaube, es ist immer sowohl als auch. Also der Mental Health Aspekt wird immer wichtiger und ich glaube, gerade das ist was, worauf ich immer Acht geben würde, weil es ist toll, dass die Online-Welt super ist, ne? Also dass das super läuft. Aber wenn es dir jetzt mal als Beispiel auch, das ist genau dasselbe, wie wenn du in der Arbeit bist, wo du dich nicht wohlfühlst, du bist da so viele Jahre deines Lebens. Ich habe letztens so einen Rechner. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich gegoogelt, so, wenn ich am Tag so und so viele Stunden am Handy bin, wie viele Jahre bin ich am Handy gewesen? Oh, oh. Und dann kam raus, dass ich irgendwie 24 Jahre meines Lebens am Handy verbracht habe. Ja. Und wenn ich schon so viel Zeit an diesem Gerät verbringe, dann zumindest in einem gewissen Maß, dass ich auch einerseits das irgendwie auch ein bisschen trennen kann. Ich finde, man kann es nicht immer ganz trennen und ich finde auch Work-Life-Balance finde ich absoluter Schwachsinn, weil entweder magst du deine Arbeit oder du magst sie nicht und es gibt Dinge in meiner Arbeit, die mag ich auch nicht. Ich mag es auch nicht, mich für die Buchhaltung 12 Stunden hinzusetzen und alles rauszusuchen. So, das ist halt, es gibt immer Sachen, die sind nervig, es gibt operative Sachen, es gibt organisatorische Sachen, die machen einfach keinen Spaß.
Das wäre auch, glaube ich, die Illusion, dass man sagt, das ist alles happy-peppy, oder?
Na, und auch jetzt, ich meine, ich habe jetzt auch ein Startup gegründet, genau da auch, so, du fängst bei null an, du fängst nochmal, weil meine Personal Brand, ja, die existiert, aber jetzt nochmal was Neues zu starten ist wie, wenn du, es ist auch nochmal ein Kleinkind und es muss erst groß werden, so, und es ist völlig fein, so, aber es sind so viele Themen und auch allgemein, ich glaube halt viele, das ist halt wieder dieses Thema, da kriege ich halt wieder so wie so Muttergefühle gefühlt, obwohl ich noch keine bin, dass halt junge Creators super schnell in so Situationen kommen, die Leute erzählen ihnen, so und so kannst du bekannt werden und das musst du machen, um bekannt zu werden. Du musst so aufpassen mit den Menschen, die da auch in diesem Bereich sind, weil viele einfach nur dieses Geld sehen, weißt du? Dann sind da halt ältere Menschen, die halt dann zu einem jungen Creator gehen. Es war bei mir genauso. Und dann im Endeffekt merkst du selber so, ist jetzt schon an der Grenze zu, wird schwierig.
Also auch aufzupassen, mit welchen Menschen man sich umgibt.
Ja, und auch Business ist nicht deine Freunde, Business ist nicht Freunde, ist gleich. Und das musste ich auch auf die harte Tour lernen.
Wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, wo finden wir dich in 5 Jahren?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich definiere mir das immer wieder mal um. Weil das Leben verändert sich in meinen Augen auch bei mir relativ schnell immer, weil ich in so einem gewissen Speed auch mein Leben lebe. Das finde ich schon durch Social Media sehr angetrieben auch, also sowohl positiv als auch negativ. Und dadurch glaube ich, dass hauptsächlich, also ich möchte jetzt erstmal mich auf mein Startup fokussieren und gerade ist auch der Fokus eben mein Zuhause zu haben, wo ich halt gern immer zurückkomme nach meinen Jobs und Reisen und wo ich mich wohlfühle. Ich freue mich auch jetzt die nächsten Tage noch die Kartons zu backen und alles Mögliche. Weißt du, es sind so Sachen so normal. Ich sehne mich total nach Normalität, nach Alltag, noch nach diesen Dingen, die ich einfach gern mache, wie einmal mal eine Runde spazieren gehen. Und ich bin gar nicht so unbedingt der, ich glaube, ich habe Dinge erreicht so für mich, die mich zufriedenstellen. Und ich glaube, alles, was darauf kommt, ist so ein Pluspunkt, sage ich jetzt mal. Und ich finde es cool. Aber ich habe meine Sichtweise sehr verändert darauf, wie ich erfüllt bin. Ja, also ich dachte immer, ich brauche dann das und das dafür und ich glaube so 12, 13, dieses typische, du bist erfolgreich, wenn du das und das Auto fährst und wenn du dies machst und das kommt halt dann relativ schnell rauf, so okay, eigentlich ist das, was die Gesellschaft sagt und nicht wirklich, was ich eigentlich meine, weil für mich ist es auch einfach aufzustehen und, keine Ahnung, Sonnenaufgang zu sehen und halt spazieren zu gehen und keine Ahnung, es sind halt, the simple things, würde ich sagen. Jedoch, ja, mein Wunsch, einfach Mama zu werden, ist groß, sage ich mal, in dem Fall. Dementsprechend sehe ich mich da schon. Aber dafür muss ich schauen, dass ich die anderen Dinge so mir strukturiere, dass ich zumindest einen gewissen Plan habe, wie das weitergeht, wenn ich dann Mama bin.
Vielen lieben
Aber
Dank.
Es ist nicht, wie gesagt,
you never know, oder?
Weiß man nicht.
Danke auf jeden Fall für die Einblicke. Ich habe eine Frage, die ich zum Abschluss immer stelle.
Ja.
Was wäre denn die eine Sache, die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Puh. Eine Eigenschaft. Durchhaltevermögen. Also ich habe über den ganzen Zeitraum, wo ich das jetzt mache, nie nichts getan. Selbst wenn es nur ein kleiner Schritt am Tag ist. Ich glaube, gerade wenn man so wenn man jetzt jemanden hernimmt, der lange etwas macht und einen Erfolg hat, der hat nie einen Overnight-Success, ja. Also es gibt 1%, die haben einen Overnight-Success und das ist super toll für sie, aber muss, wie gesagt, da wieder dieses Nachhaltigkeitsthema. Aber dieses Durchhaltevermögen, selbst wenn es dir selber mal nicht gut geht, selbst wenn das Leben passiert, Schicksal, ne? Man kann nicht alles kontrollieren, man kann kontrollieren, was man selber macht und was man draus macht. Und ich habe halt oft Lebenssituationen genommen, um das in Stärke zu verwandeln und das halt auch in mein Durchhaltevermögen zu investieren irgendwo. Und habe da zum Beispiel bei meinen Fotos oder Videos eben diese Geschichten mit einfließen lassen. Viele wissen das gar nicht, ne? Also manches Video hat vielleicht doch ein deeper meaning, als man es vielleicht von außen sehen kann. Aber ich verarbeite so meine Dinge. Und ich glaube, Durchhaltevermögen ist was sich auch jüngere Leute von mir abschauen können. Ja. Weil 11 Jahre, ich kenne wenige, die in dem Creator Space sind, die sagen können, sie machen das schon so lange. Dementsprechend bin ich einfach gespannt, auch bei den jungen Talenten, wo ich auch Potenzial sehen würde. Ich erkenne wahnsinnig schnell, ob jemand Potenzial hat. Das ist ein Talent, was ich habe. Und da ist es so, ich hoffe so sehr, dass da, wo ich die Talente sehe, dass die einfach in 10 Jahren sagen, ich weiß jetzt, was du gemeint hast mit, ja, mach mal 10 Jahre das und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Weil es so wunderschön ist, auch andere Menschen wachsen zu sehen. Und ich glaube, das ist auch gerade so mein Fokus, um das nochmal von der letzten Frage so aufzurollen, weil durch auch meine App und durch mein Startup, so, da will ich ja auch andere Menschen fördern in ihrer Kreativität, und das möchte ich noch mehr in die Richtung gehen, auch anderen diese Power zu geben, auch zu sehen, dass in jedem eigentlich so viel Potenzial steckt und es manchmal, ja, wie so ein Licht braucht, dass ein anderes Licht auch irgendwie aktiviert, sagen wir mal so.
Wunderschöne Abschlussworte. Ich freue mich, dass du da warst, und danke für das tolle Gespräch.
Gerne.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.